Wir stehen momentan in einer Predigtserie und die heißt Glaubenshelden. Sag mal zu deinem Nachbarn, auch wenn er vielleicht gerade nicht so ausschaut, du bist ein Glaubensheld. Vielleicht können wir auch das Bild einblenden zu den Glaubenshelden. Wir haben da auch ein Bild für die Predigtserie. Und nächste Woche haben wir unsere Kleingruppen und da werden wir auch nochmal in den Gruppen über Glaubenshelden sprechen. Was macht einen Glaubenshelden aus? Und wir haben uns jetzt in der Serie auch mit Leuten beschäftigt, die gelebt haben, die teilweise, die gar nicht mehr leben, also echte Helden der näheren Vergangenheit. Und einer davon war der Dwight Lyman Moody, so heißt der, Dwight Lyman Moody. Und der Dwight Lyman Moody hat in Chicago gelebt und der hat ein Herz für Kinder gehabt, also hat eine Bibelschule aufgebaut. Innerhalb kürzester Zeit sind dort 600 Kinder hingegangen, 600 Kinder. Und er hat wirklich Kids einzeln abgeholt. Er hat sie einzeln hingeholt zu dieser Schule, ist auf die Straßen gegangen. Es waren teilweise echt arme Kinder aus armen Verhältnissen. Er selber ist in armen Verhältnissen groß geworden. Und irgendwann, er war nicht so der Typ, der gerne gepredigt und gelehrt hat. Er hat darin nicht seine Gabe gesehen. Er war eher ein Geschäftsmann. Aber irgendwann ging es nicht anders. Also musste er reden und sein erster Unterricht war eine Katastrophe. Die Kids haben ihn ausgelacht. Aber dann, irgendwann ist er richtig reingekommen. Und er war einer der größten und stärksten Evangelisten. Und er ist in England gewesen, in Irland gewesen, Schottland gewesen und auch in Amerika und hat richtig Gas gegeben für Jesus, hat Massenveranstaltungen gehalten und viele, viele Menschen haben sich bekehrt und sind zum Glauben gekommen. Und heute möchte ich über jemand anders reden, eine ganz andere Person oder ein Pärchen eigentlich. Das ist Jim heißt er. Jim und Elizabeth Elliot. Und die beiden sind auch Amerikaner, sind 1926 geboren. Und die Elizabeth ist erst 2015 gestorben. Der Mann ist schon ein bisschen früher gestorben. Und die beiden waren Missionare. Und ich möchte heute über diese Missionare sprechen. Genau, also als erstes wollen wir mal in eine Bibelstelle gehen, und zwar ist es Markus 16, Vers 15. Markus 16, Vers 15. Und da steht Folgendes. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also unser aller Auftrag ist, jeder Christ, egal, ob du klein bist, ob du groß bist, ob du dick bist, ob du dünn bist, ob du schwarz bist oder weiß bist oder gelb bist oder blau bist oder wie auch immer, egal, wie du ausschaust, egal, ob du lange Haare hast, kurze Haare hast, wir sind alle berufen, das Evangelium in die ganze Welt hinauszutragen und es der ganzen Schöpfung zu predigen. Also das Was ist geklärt, was sollen wir tun? Wir sollen das Evangelium predigen. Und wir sollen alle das Evangelium predigen. Das Was ist geklärt, aber das Wie, das Wie ist anders, bei jedem anders. Du predigst das Evangelium in einer anderen Art und Weise wie ich. Und warum ist es so? Weil wir einfach verschiedene Menschen sind. Jeder hat verschiedene Gaben. Gott hat Schätze in dich hineingelegt und du bist anders als ich, Gott sei Dank. Das wäre schlimm, wenn ich heute nur zu Manuels predigen würde. Ja, weil manchmal kann ich mich selbst gar nicht ausstehen. Also es ist gut, dass du bist. Wobei heute predige ich zumindest zu einem Manuel, der da hinten hockt. Das ist auch gut, aber der ist anders als ich. Wir sind unterschiedlich. Und somit, die Art und Weise, wie du das Evangelium weitergibst, ist anders als die Weise, wie es ich tue. Und ich möchte vier Methoden vorstellen. Eine Methode ist, was der Dwight Lyman Moody gemacht hat, er hat gepredigt. Du kannst in Form von Reden und von Sprechen, kannst du das Evangelium weitergeben. Das ist eine Weise. Dann die zweite ist, du kannst verändern, also die Gesellschaft, in der du lebst, deine Umgebung, du kannst sie verändern durch bestimmte Taten. Einer, über den habe ich jetzt auch einen Gemeindeartikel geschrieben, das war der Dr. Martin Luther King. Martin Luther King hat seine Umgebung verändert. verändert. Er war auch ein Christ, ein wiedergeborener Christ, war ein Pastor. Und der hat gerade in dieser Bürgerrechtsbewegung hat sich wirklich stark gemacht für die afroamerikanische Bevölkerung. Also er war nicht der, er hat natürlich auch gepredigt, aber die Art und Weise, wie er das Evangelium verkündet hat und die Werte, die dahinter stehen, war, indem er wirklich was verändert hat. Er ist dann auch gestorben, wurde umgebracht. Direkt nachdem John F. Kennedy umgebracht wurde, dann auch er. Also hat sein Leben dafür gelassen. Dann gibt es eine Weise, wie du der Schöpfung predigen kannst oder das Evangelium weitergeben kannst. Und das ist, wie es die Mutter Teresa gemacht hat. Sie hat gedient. Die Mutter Teresa war wirklich nicht die größte Predigerin. Aber was sie gemacht hat, sie hat Menschen gedient. Sie ist nach Indien, kam ursprünglich aus Albanien, ist nach Indien und hat dort Menschen gedient. Und Kindern gedient, ja, und hat sich wirklich in diesen Barmherzigkeitsdienst hineingegeben und hat da wirklich einen Unterschied machen können. Heute noch sehen wir Bilder von ihr und sie ist sehr bekannt. Und die Person, über die ich heute sprechen möchte, ich möchte euch gleich das erste Bild hier zeigen. Das ist vor allem, also das ist dieses Pärchen und sie ist die Elisabeth. Und die Elisabeth, die hatte eine ganz, ganz große Liebe für Menschen. Eine unglaublich, unfassbar, nahezu unmenschlich große Liebe. Und diese Liebe ist aber nicht so diese typische Liebe, die Mütter haben, ja, dass wenn du hinkotzt, dass sie das dann wegwischen oder wenn Windeln wechseln oder sowas oder Multitasking-mäßig, sondern es war wirklich eine besondere Liebe. Und wir werden uns dann die Geschichte anhören. Und dann seht ihr auch, warum diese Liebe so erstaunlich ist. Und das ist auch heute das Thema ein bisschen. Ja? Was hat Liebe? Wie können wir mit Liebe Menschen erreichen? Und sie ist wirklich eine Glaubensheldin der jetzigen Zeit. Und sie war eine Missionarin zusammen mit ihrem Mann. Die beiden haben sich auf einer Bibelschule kennengelernt, um dann ausgebildet zu werden. Als Missionare sind sie dann nach Ecuador. Und in Ecuador haben sie wirklich haben sie Völker erreichen wollen, die noch überhaupt nichts mit Gott zu tun hatten, die Jesus überhaupt nicht kannten, die Bibel noch nie gelesen haben. Also wenn wir von Mission sprechen, verstehen wir unter Mission eigentlich was anderes, als die es damals verstanden haben. Ja, wenn wir Mission sagen, dann ist es meistens ein pastoraler Besuch. Du gehst schon in eine bestehende Gemeinde irgendwo in Afrika oder Indien oder so und du hilfst dann auch den Gläubigen vor Ort. Und was wir auch gerne tun ist, als Deutsche oder als westliche Leute, wir bringen unsere Kultur in deren Kultur. Ja, dann bringst du deine Coke mit, deine Fanta mit und du bringst dein Essen mit und du bringst deine Klamotten mit, du schaust so richtig deutsch aus oder wie auch immer du ausschaust, ja, richtig Hipster. Und so sehen wir Mission. Aber die Art und Weise, wie die das gelebt haben, war ganz anders. Anstatt dass sie Amerika nach Ecuador gebracht haben, sind sie Ecuador geworden. Sie haben sich wirklich entledigt. Die haben alles zurückgelassen, ihre gesamte Kultur, ihre eigene Sprache, sind dorthin, haben die Sprache dieses Stammes erlernt und haben ihre Klamotten gewechselt, die haben ausgeschaut wie die, die haben gelebt wie die haben dieselben Sachen gegessen, auch wenn die nicht gut geschmeckt haben. Und da musste ich an meinen Vater denken, der selber auch schon mehrere Einsätze in verschiedene Länder gemacht hat. Der war zum Beispiel in China. Und in China ist es eine Delikatesse, Eier in Urin eingelegt, im Pferdeurin eingelegt, dass man die isst. Und es wurde dann auch immer den Leuten gegeben. Ja, und mein Vater, der hat diese Eier gegessen. Und es war natürlich schon ein bisschen speziell. Oder ein Taubenkopf. Einer der Brüder hat auch einen Taubenkopf gegessen. Hast du schon mal einen Taubenkopf gegessen? Also das ist schon gewöhnungsbedürftig, sag ich mal. Ich war auch in Indien und ich weiß gar nicht, was die mir serviert haben, was ich da alles gegessen habe. Ich will es auch gar nicht wissen. Aber normalerweise hat es ganz gut geschmeckt. Wenn die Soße passt, dann ist eigentlich völlig egal, was du isst. Die Soße muss passen. Genau. Aber die haben wirklich gesagt, ey, unser Herzschlag ist es, wir wollen dort das Evangelium hinbringen, koste es, was es wolle. Wir wollen zu diesem Stamm gehen. Wo sind sie hingegangen? Das zweite Bild bitte. Da war das. Da bei Kurarai, das ist dieser Fluss, also inmitten des Dschungels. Das ist ja Palm Beach. Also ihr seht auch in Ecuador gibt es einen Palm Beach. Ich glaube, schaut ein bisschen anders aus als unser Palm Beach. Ja. Jetzt kannst du sagen, ich war auch auf Mission in Palm Beach. Also die waren direkt da an diesem Fluss Kurarai und und haben dort gelebt und das Evangelium verkündet. Die beiden, als sie dorthin gereist sind, waren noch nicht verheiratet, sondern die haben auch dort geheiratet. Und dann haben sie ein Krankenhaus aufgebaut, eine Schule aufgebaut, eine Kirche aufgebaut. Da haben sich auch die ersten Leute bekehrt. Aber es gab unter diesem Volk noch diesen einen Stamm. Und dieser eine Stamm war sehr, sehr heftig unterwegs. Es war ein sehr brutaler, einer der brutalsten Stämme der Welt. Und dieser Stamm, ich möchte euch auch da ein Bild zeigen. Das nächste Bild bitte. So haben die ausgeschaut. Chillig, oder? Wisst ihr, die waren so simpel, die waren nackt, so wie Gott sie schuf. Ja, so haben die gelebt, ohne bösen Hintergedanken. Ja, die haben einfach ganz, ganz urnatürlich gelebt. Dann nächstes Bild, wir haben noch eins, da seht ihr es. Genau, ganz, ganz liebe Leute. Und die heißen, ich muss es ablesen, sorry, weil das ist ein bisschen ein schwerer Name, Huaorani. Sagt mal alle Huaorani. Huaorani-Indianer sind es. Aber auf Spanisch werden die Aucas genannt. Warum Aucas? Weil es echte Barbaren waren. Ja? Die waren richtig brutal. Ein bisschen was von ihrer Brutalität. Also natürlich einmal, die waren total primitiv. Wirklich sehr, sehr basic. Die haben noch richtig mit Stöckchen Feuer gemacht, wie unsere Ranger. Und wie gesagt, nicht wirklich Klamotten am Start gehabt. So einen kleinen String immer, aber das war's dann auch. Und bevor der Jim und seine... Also er ist nicht alleine dorthin gegangen, sondern mit vier anderen Männern ist er dorthin gegangen. Also bevor die dort waren und diesen Stamm erreichen wollten mit dem Evangelium, waren schon fünf andere Missionsgruppen dort. Und alle dieser Missionare wurden umgebracht. Alle. Keiner ist lebendig nach Hause gekommen. Und der Jim hat gesagt, ich möchte das Evangelium zu diesen Menschen bringen, koste es, was es wolle. Auch wenn ich dabei sterben sollte, es ist nicht so schlimm, dass ich sterbe, weil ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, dass ich im Himmel lande. Aber es ist viel schlimmer, wenn die sterben, weil ich weiß auch, wo sie hingehen, wenn sie Jesus nicht haben. Und deswegen hat er gesagt, es brennt mir so auf dem Herzen, ihnen das Evangelium zu überbringen. Und dann einmal natürlich diese Missionare, dann aber auch der benachbarte Stamm. Der benachbarte Stamm war auch bekehrt, also die haben Jesus angenommen, da waren andere Missionare und die hatten eigentlich einen Friedensvertrag mit diesem Stamm. Allerdings, als die sich dann bekehrt haben und ihnen das Evangelium überbringen wollten, wurde der komplette Stamm vernichtet von diesen Barbaren, von den Aucas. Also komplett vernichtet. Die haben mit Speeren gekämpft und alle wurden aufgespießt. Und dann gab es noch, ja, bitte das nächste Bild, das fünfte Bild. Ja, ihr kennt alle die Shell-Tankstelle, oder? Das Land der Aucas war ein Land, das Öl hatte. Und Shell hatte dort eine Ölbohrplattform. Und jeder weise Mann, der dort hingegangen ist, wurde umgebracht. Und jetzt war es so, dass die Regierung gesagt hat, hey, wir wollen an dieses Öl ran und haben gesagt, okay, wenn die das uns nicht freiwillig geben, das Land, werden wir die Armee aktivieren und wir werden zu diesem Stamm gehen und diesen ganzen Stamm ausrotten und vernichten, um an das Öl zu kommen. Und als dann der Jim Elliot davon gehört hat, hat er gesagt, nein, das will ich nicht zulassen. Ich möchte nicht, dass diese Menschen sterben, bevor sie Jesus kennenlernen. Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, Ja zu sagen zu Gott. Ich möchte ihnen die Möglichkeit geben, in Kontakt zu treten mit Gott. Und er hat gesagt, wir müssen was dagegen tun. Und es war so, dass es zu diesem Stamm hin keine richtigen Wege gab, wo du mit dem Auto hinfahren konntest. Also hatten sie ein Flugzeug am Start. Und ich möchte jetzt euch erstmal noch das Team vorstellen. Zeig mal das Team. Das waren diese fünf Männer. Pete Fleming, Jim Elliot, Nate Saint, also auch ein cooler Name, Saint, Ed McCulty und Roger, der Roger. Genau, und hier, das ist so ein Satz, der den Jim auch ziemlich geprägt hat. He is no fool who gives up what he cannot keep to gain what he cannot lose. Und das ist auch ein starker Satz. Gut, und diese Männer haben gesagt, Wir werden uns aufmachen und wir werden das Evangelium zu diesem Stamm bringen, egal wie viele Menschen davor gestorben sind bei dem Versuch, wir werden es trotzdem machen. Und egal, was mit uns passiert, wir sind ready, wir sind radikal und wir ziehen es durch. Und da haben sie es gemacht. Der Nate Saint, der war ein Pilot. Und da haben sie ein Flugzeug organisiert und mit diesem Flugzeug sind sie dann über dieses Land geflogen. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Erstmal, um sich anzufreunden mit diesem Stamm, haben sie Geschenke runtergelassen. Also haben ganz viele kleine Geschenke runtergelassen und dann hast du von oben sehen können, wie die es ihnen zugewunken haben und die waren total dankbar. Und dann haben sie in ihrer Stammessprache, haben sie dann über Lautsprecher ihnen irgendwelche Friedensbotschaften zugeschickt. Ja, also sie haben versucht, Tag ein, Tag aus, das haben sie mehrere Wochen gemacht, einfach eine Connection aufzubauen zu diesem Stamm. Dass die verstehen, hey, wenn wir kommen in Frieden, wir wollen keinen Stress, wir wollen euch nicht angreifen, wir wollen euch nicht fertig machen, wir wollen euch einfach nur Hallo sagen und Jesus vorstellen, wer Jesus ist. Und das haben die dann eine Weile gemacht und irgendwann hat dann Jim Elliot gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen, um wirklich mit ihnen in Kontakt zu treten und sie zu besuchen. Und dann das nächste Mal, als sie geflogen sind, sind sie auch gelandet und sind runter. Und am ersten Tag war das okay, die Aucas waren total offen. Die waren total happy, die haben sie aufgenommen, sie willkommen geheißen. Und das finde ich auch so erstaunlich. Der Jim, der hat die Sprache teilweise schon erlernt gehabt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, das ist eine richtig schwere Sprache. Und ihm war dieses Volk so am Herzen, dass er sogar die Sprache gelernt hat. Und dann konnte er schon ein bisschen mit denen kommunizieren. Also erster Tag lief gut. Am zweiten Tag wurden sie sogar nach Hause eingeladen. Und die Einwohner waren gespannt, von Jesus zu hören und wollten da mit mehr wissen von dem ganzen Team. Und am dritten Tag war es so, dass Jim und seine Jungs aufgewacht sind am Morgen und dann sind zwei Frauen auf sie zugekommen. Aber im Ausdruck konnten sie schon sehen, dass die Frauen nicht dass die keinen Frieden bei sich hatten. Und dann sind die den Frauen entgegengegangen und haben zurückgeschaut, um sich rumgeschaut. Dann waren 10 Männer des Stammes mit Speeren um sie rumgestanden. Und dann haben die diese Speere genommen und haben diese Männer getötet. Alle 5 sind gestorben. Am dritten Tag. Direkt am Anfang. Alle 5 sind gestorben. Aber wisst ihr, was ich so erstaunlich finde an der ganzen Story? Die 5 Männer waren bewaffnet. Alle 5 hatten Pistolen dabei. Aber alle 5 haben Gott versprochen, wir werden niemanden von denen umbringen, auch wenn die uns angreifen, bevor wir nicht ihnen die Möglichkeit gegeben haben, Jesus anzunehmen. Wenn sie diese Möglichkeit nicht haben, werden wir nichts tun. Sind alle gestorben, obwohl sie Waffen hatten. Ihr müsst euch vorstellen, Speere gegen Pistolen, wer wird gewinnen? Was für ein Herz. Dieser Jim, der war gerade mal 28 Jahre alt, als er gestorben ist. Mit 25 Jahren war er in der Mission. Mit 19 hat er davon geträumt, Jesus groß zu machen. Er hat seine Frau hinterlassen und eine 10 Monate alte Tochter. Und die waren auch in Ecuador nach wie vor, in der Hauptstation dort, aber nicht bei dem Stamm. Und das ist, wo ich mir denke, meine Güte, was für ein Herz hatten diese 5, ihr Leben aufs Spiel zu setzen und zu sterben, nur damit andere, die sie nicht mal kennen, und ihr wisst, wie das ist, wenn man Leute nicht kennt, wenn man in den Nachrichten von irgendeinem großen Unglück hört, da hat man so eine Distanz dazu, man ist da überhaupt nicht richtig berührt. Also mir geht es zumindest so. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich bin da nicht wirklich, ist nicht so, boah, die Armen, die tun mir jetzt echt leid. Sondern es ist mehr so, ja, wieder einer gestorben. Wenn es jetzt meine eigene Familie treffen würde, ist eine andere Geschichte. Aber vielleicht sind wir, vor allem wir jungen Leute, vielleicht sind wir da auch ein bisschen abgestumpft. Das kann auch sein. Aber als ich das gelesen habe, was ich so für mich beschlossen habe, ich möchte mir echt ein Beispiel an diesem Jim nehmen. Der hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Und trotzdem war es ihm so ein Anliegen und so ein Wunsch, so ein Herzenswunsch, dass dieser Stamm zum Glauben kommt. Und jetzt möchte ich über die Elisabeth sprechen, die ja eigentlich der Star der Geschichte ist und möchte, dass du das 8. Bild einblendest. Und das ist sie und ihre Tochter. Und die Tochter hat Folgendes gesagt, blende das mal ein. Ich möchte es kurz vorlesen. Das ist, was die Tochter gesagt hat. Einige Frauen des Stammes sind wegen der Gewalt geflohen und gingen zu meiner Mutter und Nate Saints Schwester, also der Pilot hat eine Schwester, und sagten ihnen, dass sie kommen müssen, um dem Stamm von Jesus zu erzählen. So gingen wir mit den Frauen zu den Aukas. Also, stellt euch das mal vor. Gerade eben wurde ihr eigener Mann, ihr Liebster, ihr Engster, ihr bester Freund, ihr Ehemann, der alles für sie bedeutet hat, wurde von diesen Leuten umgebracht. 10 Männer. Und dann für die eine Schwester, ihr Bruder wurde umgebracht von diesen Leuten, von diesem Stamm. Und dann kommen andere Frauen, die geflohen sind wegen der ganzen Gewalt und sagen, hey, kommt mit, die brauchen Jesus. Jetzt frage ich dich, wie hättest du reagiert, wenn du in deren Situation gewesen wärst? Ich habe mir ehrlich die Frage gestellt, ich so, wie hätte ich reagiert? Hätte ich gesagt, natürlich, ich komme mit. Freilich. Wie schlägt dein Herz, wenn gerade jemand deinen Liebsten, deinen besten Freund umgebracht hat? Und die Frau hat gesagt, ich gehe mit. Und dann ist sie dort zu den Aukas. Dann lesen wir weiter. Moment, wo bin ich? Wir lebten dort nahezu 2,5 Jahre. Ich habe den ganzen Stamm kennengelernt und auch die 10 Männer, die meinen Vater getötet hatten. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Angst vor ihnen hatte. Sie lachten immer und brachten meine Mutter zum Lachen. Ich habe es einfach genossen, bei ihnen zu sein. Natürlich war es eine Tragödie und ich hätte gerne meinen Vater gekannt, sagt die Tochter. Aber ich glaube wirklich, dass Gott dies erlaubte, damit die Menschen verstehen, was Hingabe zu Christus bedeutet. Ich glaube, dass das Leben meines Vaters nicht verschwendet wurde. Das ist ganz wichtig, dass es nicht fehlt. Ich glaube nicht, dass das Leben meines Vaters verschwendet wurde. Also ihr seht, diese Tochter, die ist dort aufgewachsen mit diesem Stamm. Die hat die Leute kennengelernt, die ihren eigenen Vater umgebracht hat. Die Mutter von ihr, ja, die Elisabeth, ist mit den Männern zusammen gewesen, die ihren Mann umgebracht haben. Die Schwester ist zusammen mit Leuten gewesen, die ihren Bruder umgebracht haben. Und trotzdem haben sie sich beschlossen, wir wollen dort sein und wir wollen hier das Evangelium verkünden. Und glaubt ihr, dass es der Weg gewesen wäre, gegen die Regeln und gegen die Kultur dieses Stammes zu rebellieren und zu sagen, hey, das, was ihr gemacht habt, ist falsch und dass ihr meinen Mann und dass ihr diese 5 Männer umgebracht habt, das war falsch und das kann man doch nicht so machen, ihr seid so unzivilisiert und bei euch bräuchte es mal eine ordentliche Demokratie. Ja, man müsste mal die ganzen Gesetze umstülpen. Wie schaut es denn mit den 10 Geboten bei euch aus? Glaubt ihr, das hätte den Stamm verändert? Das hätte den Stamm nicht verändert. Und in dem Stamm war es so, wenn jemand einen aus deiner Familie umbringt, dann musst du Rache nehmen. Und du bringst den anderen auch um. Und jetzt kommen da diese Frauen, geholt von anderen Frauen diesen Stammes. Und die hatten überhaupt nicht diesen Rachegedanken. Das war für die ein absoluter Schock. Die haben gesagt, es ist euer Recht, uns umzubringen. Aber ihr lächelt uns an, ihr seid freundlich zu uns, ihr zeigt uns Liebe, ihr wohnt sogar mit uns, ihr wollt so werden, wie wir sind. Und dann hat die gesagt, ich werde dort 2,5 Jahre leben. Die hat da 2,5 Jahre gelebt. Und in diesen 2,5 Jahren hat sie dort das Evangelium verkündet. Und am Schluss sind ganz, ganz, ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Und Menschen haben sich bekehrt. Und ich finde es absolut bewundernswert, weil es ist eine Sache, einfach zu einem Stamm zu gehen und von Jesus zu erzählen, aber es ist eine andere Sache, wenn dieser Stamm dir sowas angetan hat. Und heute noch ist da so eine Connection zwischen diesen Leuten. Und am Schluss war es so, dass die natürlich auch das Öl preisgegeben haben. Also der Stamm wurde nicht ausgerottet, nicht umgebracht. Also es war eine ganze lebensrettende Aktion. Es wurden Menschen gerettet. Und der Schlüssel war Liebe. Jetzt ist es so, mit Liebe Jeder kann lieben, oder? Es gibt keinen, der nicht lieben kann. Es gibt keinen, der nicht nett sein kann. Jeder hat das Potenzial in sich, vor allem wenn er den Heiligen Geist in sich hat, wenn er Jesus in sich hat, hat das Potenzial zu lieben. Jeder von uns. Da kann sich keiner rausreden. Aber die Frage ist, bin ich einer, der einen liebenden Gott verkörpert? Oder bin ich jemand, der einen Gott verkörpert, der dem alles gleichgültig ist? Bin ich einer, der einen Gott verkörpert, der ein absoluter Richter ist? Wer bin ich? Wer bin ich? Weil wenn wir von der Liebe sprechen, dann sprechen wir doch von uns. Wer bin ich? Habe ich diese Werte? Akzeptiere ich jeden, selbst wenn dieser jeder einer ist, der mir so sehr wehgetan hat? Bin ich bereit, jeden zu akzeptieren? Sind wir als U-Turn bereit, dass jeder hier reinkommen darf? Stell mal vor, selbst die Person, die du vielleicht von früher kennst und die dich gemobbt hat, stell mal vor, diese Person kommt heute rein und du siehst sie. Wärst du bereit zu akzeptieren? Wärst du bereit zu vergeben? Wärst du bereit, sogar auf die Person zuzugehen und Hallo zu sagen? Stell dir vor, heute kommen Leute rein, die diese Versammlung stürmen wollen mit bösen Absichten. Wie würden wir reagieren? Natürlich, menschlich gesehen, könnten wir jetzt einiges aufzählen. Wie hätte Jesus reagiert? Wie hätte die Elisabeth reagiert? Oder der Jim? Erst in 2. Korinther 3, von Vers 2 bis Vers 3, da steht Folgendes. Könnt ihr auch an die Wand werfen. Da heißt es: Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid, ausgefertigt von uns im Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Was hier steht ist, dass wir Briefe sind. Jeder Einzelne ist ein Brief, jeder Einzelne ist eine Botschaft. Jeder Einzelne hat ein Herz, das beschrieben ist mit irgendeiner Botschaft. Was steht in deinem Herzen? Es gibt so viele Menschen, die die Bibel nehmen und diese Bibel falsch interpretieren, missinterpretieren, sich bestimmte Stellen rausziehen, bestimmte Stellen annehmen, andere Stellen. Die richten sich das Wort Gottes zurecht. Wisst ihr was? Nicht das Wort Gottes verändert sie, sondern sie verändern das Wort Gottes. Wer bist du? Es ist eine Sache, dass du die Bibel kennst, dass du die Bibel liest, dass du du ganz brav deinen Pflichten nachgehst. Also ich sage überhaupt nichts gegen tägliche Bibellese. Aber wenn das Wort nicht in dein Herz kommt, dann ist alles für die Katz. Was steht in deinem Herzen geschrieben? Was lesen die Menschen, wenn sie dir begegnen? Was lesen die Menschen, wenn sie in deine Augen schauen? Was kommunizieren deine Augen? Was kommuniziert deine Stimme? Was kommuniziert dein Herz? Was für ein Gott kommunizierst du? Was lesen die Menschen, wenn sie dir begegnen? Ich glaube, viele, 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 viele Menschen würden heute gläubig sein, wenn wir Christen das ganze Wort Gottes in unserem Herzen geschrieben stehen hätten. Viele, viele, viele Menschen würden heute Ja gesagt haben zum Vater, wenn wir das Herz des Vaters hätten und die Liebe des Vaters hätten. Der Kern des Evangeliums, die Urbotschaft, das, worum es eigentlich geht, ist: So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er sie geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat, seinen eingeborenen Sohn, damit alle, die an den Glauben nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich meine, stellt euch das mal vor, ich möchte euch eine Bibelstelle dazu geben. Es ist so erstaunlich. Und zwar Römer 5, von Vers 6 bis Vers 8. Da steht: Denn Christus ist, als wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, Denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand auch zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder oder beziehungsweise in anderen Übersetzungen, als wir noch Feinde waren, für uns gestorben ist. Jesus Christus ist für dich und für mich gestorben, als wir noch Feinde waren. Der Vater liebt dich, obwohl du der Grund bist, dass sein Sohn gestorben ist. Erinnert es uns nicht irgendwie an die Story, die wir gerade eben gehört haben? Jim, der Märtyrer mit seinen 4 Freunden, umgebracht um des Evangeliums willen. Und dann kommt hier die Elisabeth und Elisabeth sagt, ich gehe dorthin, auch wenn sie meinen Mann umgebracht haben. Und so hat auch der Vater gesagt, auch wenn sie meinen Sohn umgebracht haben, die Sünde hat nicht, weil, da gibt es auch wieder Streit. Manche sagen, ja, es waren die Juden, die Jesus umgebracht haben und deswegen sind die Juden so böse. Nein, die Juden haben nicht Jesus umgebracht. Du und ich, unsere persönlichen Sünden haben Jesus ans Kreuz gebracht. Und das müssen wir verstehen. Das ist der Grund, warum Jesus gestorben ist. Und der Vater sagt trotzdem ja zu uns. Ist es nicht bedingungslose Liebe? Eine Liebe, die Welt nicht kennt. Und die Elisabeth hat diese Liebe in ihrem Herzen geschrieben gehabt. Und das Volk, diese Aukas, die Barbaren, diese Mörder, diese wirklich, andere würden sagen, ey, die verdienen nur den Tod. Diese Mörder haben ihren Brief gelesen, haben in ihre Augen geschaut. Und was sie kennengelernt und was sie gesehen haben, war das Herz Gottes. Und das berührt mich. Das berührt mich, wo ich sagen möchte, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich es schaffen, dass ich von Liebe triefe? Das kannst du nicht erreichen. Du kannst machen, was du willst, du wirst es nicht schaffen. Das Einzige, was du tust, ist, verbringe Zeit mit Gott. Verbringe Zeit mit ihm. Verbringe Zeit mit dem, der Liebe ist. Nur wenn du in der Gemeinschaft der Liebe bist, kannst du liebevoll werden. Nur wenn du dich mit Jesus umgibst, kannst du ihm ähnlicher werden. Ohne die Gemeinschaft mit ihm ist alles sinnlos. Dann kann ich euch sagen, und wenn ihr heute ins Studium kommt, dann seid richtig lieb, okay? Und wir wollen die Menschen in den Himmel lieben. Und dann wirst du sagen, ja, ich bin dabei. Oh, ich liebe heute. Hi. So ein verkrampftes Lächeln. Es wird alles nichts helfen. Liebe muss ungeheuchelt und echt sein. Echte und ungeheuchelte Liebe aus reinem Herzen. Und diese Liebe ist etwas, es ist ein Geschenk. Diese Liebe ist eine Person. Ist Jesus, der das Evangelium ist, der die Botschaft ist, ist Jesus in deinem Herzen? Wohnt er dort? Herrscht er dort? Kannst du wie Paulus sagen, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit? Gestern nicht. Vorgestern teilweise. Also früh war ich schon recht gut drauf, dann abends haben wir ein paar Sachen erlebt. Und dann, ja, musste der Jesus mal ein bisschen seinen Platz verlassen. Dann kam wieder der Manuel. Wie schaut's aus mit uns? Situationen werden kommen, wo sich zeigen wird, was in dir steckt. Was ist in dir? Irgendwann wird der Druck kommen und der Druck wird immer stärker. Was kommt raus, wenn der Druck stärker wird? Kommt Liebe raus? Kommt Vergeltung raus? Kommt Hass raus? Was für eine Reaktion kommt? Kann man sich vorbereiten? Ja, indem du einfach Zeit mit Gott verbringst, täglich. Verbring Zeit mit ihm, weil du kannst mit deiner Liebe eine ganze Schule, eine ganze Uni, einen ganzen Arbeitsplatz verändern. Oft können das Worte gar nicht. Selbst Taten können das nicht, aber echte Liebe kann das. Wisst ihr, was das Problem mit uns Christen ist? Wir sind so leistungsorientiert. Das bedeutet, ich habe gehört im Gottesdienst, dass ich das Evangelium predigen soll und dass ich Menschen zum Glauben bringen soll. Und dann fängst du an, deine eigene Liste zu führen und gehst raus und du siehst eigentlich die Leute nur noch als ein Evangelisationsopfer. Eigentlich geht es gar nicht mehr um den Menschen, sondern es geht um dich. Kann ich einen weiteren Strich auf meine Liste machen, damit ich den Leuten zeigen kann, wie toll ich bin und heilig ich bin. Und dass ich wieder ein Zeugnis geben kann, vorne stehen kann, ein Zeugnis geben kann. Ich habe jemanden zum Glauben geführt. Ich weiß nicht, ob du das kannst, aber ich habe es geschafft. Den habe ich zum Glauben geführt. Und den habe ich zum Glauben geführt. Und deswegen, wegen mir. Bist du bereit, Menschen zu lieben, auch wenn sie nicht zum Glauben kommen? Bist du bereit, Menschen von Jesus zu erzählen, auch wenn du nicht erntest, sondern nur säst? Wisst ihr, was Menschen wirklich verändert? Wenn du sie liebst, ohne etwas zurückbekommen zu wollen. Das bedeutet, ich liebe dich und ich habe nicht nur deshalb Kontakt, weil ich dich unbedingt in die Gemeinde bringen will und weil du unbedingt Jesus als deinen Herrn und Erlöser annehmen musst, sondern ich liebe dich. Period. So hat Jesus auch gemacht. Er hat einfach geliebt. That's it. Jetzt kommen manche Leute und sagen, naja gut, aber das ist die Welt und wir müssen uns doch schützen vor der bösen Welt. Schließlich sind wir eine Gemeinde und wir sind heilig und heilig bedeutet abgesondert und getrennt. Wir sind eine getrennte, ausgegrenzte Gruppe. Wir existieren für uns, wir sind Licht und da darf keine Finsternis reinkommen. Wenn du so denkst, dann liest du die Bibel falsch. Jesus war ständig unter Sündern. Jesus hat sich ständig mit den Sündern abgegeben. Der war so sehr unter Sündern, dass die Leute sagen, hey, der ist vielleicht auch ein Sünder. Jesus hat diese Menschen geliebt. In 1. Korinther 5, Vers 9 steht, ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit unzüchtigen Umgang zu haben. Also hier, ihr seht's, stimmt, ne? Wir sollen mit den Unzüchtigen und mit den Sündern keinen Umgang haben. Aber jetzt kommt es nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen und Räubern oder Götzendienern, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Also nochmal, hier Paulus sagt ganz klar, Leute, wenn ich schreibe, dass ihr mit Unzüchtigen und Sündern nicht in Kontakt treten sollt, dann meine ich nicht die, die es nicht anders wissen. Ich meine nicht die, die in der Welt sind, weil in der Welt, mit denen sollt ihr natürlich Kontakt haben. Weil wenn ihr keinen Kontakt haben wollt mit denen, müsstet ihr aus der Welt gehen. Und das hat Jesus ja nicht gemacht. Als er dich erlöst hat, hat er nicht gesagt so, erlöst, zack, Himmel, wumm. Erlöst, zack, Himmel, wumm. Sondern du bist hier, du hast einen Auftrag. Du bist in der Welt, nicht von der Welt, aber du bist doch da. Und du kannst dich nicht verstecken vor der bösen Welt. Die Gemeinde, U-Turn, ist nicht der Ort, wo du dich versteckst. Du musst dein Leben da außen leben. Und du musst nicht nur leben, sondern auch lieben. Liebe Menschen, die Sünder sind, weil wir sollen die lieben, die in der Welt sind. Jetzt können wir weiterlesen. Also mit welchen Leuten sollen wir dann keinen Umgang haben? Vers 11, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird. Jetzt wird es interessanter. Wenn jemand, der sich Bruder nennt oder Schwester nennt, also sagen wir mal so, wenn jemand sagt, ich bin ein von neuem geborener Christ, und der ist ein Unzüchtiger, ein Habsüchtiger, ein Trunkenbold oder ein Götzendiener oder sonst irgendwas, mit dem sollst du keinen Umgang haben. Warum ist es so? Weil dieser Mensch, der Jesus kennt, du kennst Jesus. Ihr habt denselben moralischen Standard. Und dann kannst du ihm entsprechend diesen Standard kannst du ihn auch richten. Aber den da außen in der Welt, der hat diesen Standard nicht. Also kannst du ihn nicht richten, sondern musst ihn lieben. Du kannst ihn nicht ermahnen, du musst ihn lieben. Das ist ein großer Unterschied. Aber wenn einer sich Bruder nennt und diesen ganzen Mist tut, dann kommst du auch nicht hin und sagst, ey, was machst du für einen Scheiß hier? Da, von oben nach unten. Schau mich an, ich bin heilig. Du bist dreckig. Ich bin rein, du bist dreckig. Nimm mal eine Dusche. Da kannst du nicht so mit ihm reden. Weil alles, was wir tun, hat mit Liebe zu tun. Alles, was wir tun, auch wenn wir als Geschwister miteinander sprechen, kannst du nicht zu den anderen hingehen und ihn fertig machen, von oben herab reden, sondern dann gehst du hin Und selbst wenn du ihn korrigierst oder ermahnst, du sagst, hey, das sind Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind, dann sagst du das um sein Bestes. Es geht dir darum, dass es ihm wirklich danach gut geht, dass er versteht, hey, das tut dir nicht gut, Bruder, das tut dir nicht gut, Schwester, du brauchst wirklich Hilfe, dann ist es eine ganz andere Art. Du kommst nicht von oben nach unten, sondern du kommst von unten nach oben. Du fängst an, diese Person hochzuheben Richtung Jesus und sagen, hey Jesus, diese Person, dieser Bruder, diese Schwester, mein Herz, wirklich, ich bete, dass du diese Person segnest, dass du sie veränderst, dass sie versteht. Das ist diese Art. Das ist, was Paulus meint. So müssen wir miteinander umgehen. Also habt ihr verstanden? Einmal der Umgang miteinander und dann der Umgang mit der Welt, mit Menschen in der Welt. Und ich finde es traurig, dass gerade bei vielen alten Christen, die lange schon unterwegs sind, dass sie überhaupt keine Freunde mehr in der Welt haben. Dass sie überhaupt keine Leute mehr kennen. Dass sie nur noch Christen kennen. Aber so soll es nicht sein. Sondern wir sollen rausgehen, Licht sein und Menschen lieben. Das muss die Was hilft die Botschaft, wenn sie keiner lesen kann? Was hilft ein Brief, wenn er ungeöffnet ist und in der Schublade liegt? Sei wieder ein Brief, der lesbar ist. Öffne dich. Sei liebevoll. Vielleicht bist du eher schüchtern, dann öffne dich in deiner Art. Vielleicht ist es eher so. Und wenn du ein total extrovertierter Mensch bist, dann öffne dich so. Du weißt, wer du bist. Aber eins weiß ich, wir alle können unser Herz heute neu beschreiben lassen von Jesus. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und Vater im Himmel, ich möchte danken, dass es Glaubenshelden und Glaubensheldinnen auch gibt, Herr, wie die Elizabeth Elliot und der Jim Elliot. Und Herr, wir wollen uns heute ein Beispiel nehmen an ihnen und von ihrem Leben lernen, Herr. Und wir legen dir heute unser Herz hin und wir sagen, schreib du deine Botschaft da rein. Herr, schreib die Botschaft der Liebe rein. Herr, wir wollen uns wieder darauf ausrichten und danach ausstrecken, Herr. Menschen zu akzeptieren, Menschen zu lieben, Herr. Und oft ist es gar nicht leicht, oft drehen wir uns nur um uns selbst. Und vergib uns, Jesus. Vergib uns in den Zeiten, wo wir einfach für uns gelebt haben, nur unsere Probleme gesehen haben. Herr, wir wollen uns wieder um andere Menschen kümmern. Wir wollen Liebe zeigen und Liebe leben. Herr, schenk du uns heute das Lächeln. Wir können nicht lieben, ohne dich zu haben. Du bist Liebe und du hast uns zuerst geliebt. Ich danke dir, Jesus, dass du jetzt hier bist. Ich bete, dass du im Geist durch dir reingehst und uns berührst. Wir wollen uns wieder mehr mit dir umgeben, Gott. Wir wollen verändert werden durch deine Gegenwart. Deine Gegenwart ist uns wichtig. Herr, gib uns ein neues Herz. Nimm dieses Herz aus Stein und reiß es raus. Und gib uns ein Herz aus Fleisch, ein formbares Herz, ein Herz, welches von dir geformt wird. Und schreib du deine Botschaft der Liebe in unsere Herzen hinein, in Jesu Namen. Auf dass wir kennen, was es bedeutet, wirklich, wirklich hingegebener Christ zu sein. Und wenn es bedeutet, dass wir unser Leben geben müssen, du sagst in deinem Wort, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Aber wer krampfhaft versucht, sein Leben festzuhalten, der wird es verlieren. Und Herr, heute wollen wir unser Leben niederlegen. Und wir wollen sagen, es ist uns ein Anliegen, dass das Evangelium an die ganze Schöpfung kommt. Und wir wollen unseren Teil dazu tun, unseren Teil dazu beitragen. Aber nicht aus Heuchelei, nicht um uns bei dir beliebt zu machen, sondern aus echter und reiner Liebe in Jesu Namen. Amen.